Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Wenn ich mich nicht irre, das sagte jeweils Sam Hawkins, eine witzige Nebenfigur in den Heldengeschichten von Karl May. Wenn ich mich nicht irre, das ist der Name eines dünnen Bändchens im Reklamverlag in der Reihe Was bedeutet das alles? Untertitel dazu, ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit. Dies ist der Kulturstammtisch zum Irrtum bzw. dem Gegenteil davon, nämlich der Fehlerfreiheit, der Unfehlbarkeit. Am Mikrofon Erik Facko. Und zu Gast hierzu sind der Theologe und Germanist Andreas Mautz und der Publizist Martin Zink. Ich darf bei dir anfangen, Andreas. Warum das Interesse für dieses Thema? Ist ein philosophisches Thema eigentlich per Definition das philosophische Thema?
Ja, ich denke, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Es ist aber, ich würde sagen, erst in zweiter Linie ein philosophisches Thema. Zunächst einmal ist die Frage der Fehlbarkeit eine Alltagserfahrung. Wir fehlen ohne Ende. Wir leben mit diesen Irrtumserfahrungen und die Philosophie tut dann nichts anderes, als diese Alltagserfahrung reflektieren, systematisieren, sich fragen, was sagt das eigentlich über diese großen Begriffe Wahrheit, Wissen etc. Also Philosophie im Sinn von Erkenntnistheorie, das ist sozusagen das Feld dieses Essays.
Also quasi unser Leben als Kampf gegen die Fehler. Und
ja,
die Irrtümer oder so.
Ja, und das, ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema, auch wenn wir einen Blick werfen auf die politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre. Da war Fehlbarkeit und Unfehlbarkeit sehr oft so der Notausgang von Diskussionen, die sich um Fake News rankten. Also da konnte man irgendeine, macht man dann immer noch, eine Information in die Welt setzen. Und wenn die widerlegt wird, sagt man, naja, ich habe mich getäuscht, ich war jetzt einmal kurz fehlbar. Aber in die Welt gesetzt werden diese Fake News ja immer mit der Attitüde der Unfehlbarkeit, der Bestimmtheit, der Sicherheit. Das geht ja bis auf diese wunderbare Äußerung der Alternative News und Alternative Reality und der Alternative
Facts
auch zurück, nicht? Die von dieser Pressesprecherin erfunden worden ist und die jetzt immer noch die Runde macht. Also Fehlbarkeit bleibt uns erhalten als Thema, sobald wir auf Wissen gestützt auch Politik betreiben, Auseinandersetzungen führen. Wir kommen nicht darum herum.
Fehlbarkeit, Unfehlbarkeit. Wir diskutieren natürlich diesen Begriff Unfehlbarkeit. Wir nehmen mal das an. Kann man daran überhaupt glauben? Unser ganzes Leben besteht aus Irrtümern. Nehmen wir ein Fußballspiel, das besteht ja eigentlich nur daraus, dass der Gegner irgendwie Fehler macht, die man dann ausnützt.
Ja, also eben glauben wir an die Unfehlbarkeit. Was wir tun, weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass ich in einem sehr hohen Maße fehlbar bin. Also in diesem Sinne bin ich jetzt mit in dieser philosophischen Kategorisierung bin ich ein dezidierter Fallibilist. Ich bin überzeugt davon, dass ich fehlbar bin, dass mein Wissen irrtumsanfällig ist. Aber ich möchte noch eine Sache, weil wir von diesem Buch ausgehen, noch nachschieben. Man kann eigentlich diese Reihe, in der dieses Buch erschienen ist, gar nicht genug loben. Nicht diese Reklamreihe, was bedeutet das alles? Da erscheinen noch und nöcher kleine Bändchen, die eben genau das tun, was man von einem Essay möchte. Eine große Frage auf kleiner Strecke solide beantwortet. Und ich würde sagen, das gelingt jetzt unserem Buch besonders gut. Weil es ist ein anspruchsvolles Thema und so populär man das machen kann, auf nicht einmal 100 Seiten, so gelingt das dem Autor. Ich finde es wirklich ein sehr bemerkenswertes, sehr lesenswertes Buch, aus den Gründen, die du, Martin, eben als sozusagen Hof dieser Frage, als gegenwartsbezogenen Hof gerade benannt hast.
Ich gehe noch mal zurück auf das Fußballspiel, denn da erleben wir ja bei jedem Spiel auch Fehlbarkeit und Unfehlbarkeit in den Entscheidungen des Schiedsrichters, der ja Entscheide fällt, die relativ unfehlbar daherkommen, auch wenn man nachher in der genauen Aufnahme der Videosequenzen sieht, das hat er nicht gesehen und nicht sehen können, nicht sehen wollen, nicht sehen dürfen, aber sein Urteil ist ja ein abschließendes und damit hat er ja die Qualität einer unfehlbaren Entscheidung.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es, glaube ich, über das Fußballspiel hinaus verweist auf die Spielregeln dieser verschiedensten Wissensfelder. Man braucht irgendwelche Spielregeln. Und das Fußballspiel, so wie andere Spiele, funktionieren nur, wenn jemand das letzte Wort hat. Nicht? Es muss jemand entscheiden. Mhm. Gelbe Karte, rote Karte, Penalty, was auch immer. Nicht? Und man kann nur spielen, wenn man auch solche Fehlentscheide akzeptiert. Aber das ist auf anderen Feldern dann eben anders. Da gibt es andere Spielregeln, andere Instanzen, die über wahr, falsch, auch über das, was dann eine Fehlentscheidung ist, entscheiden.
Trotzdem, ich komme nochmal auf meine Frage zurück. Eben dieses Glauben wir an die Unfehlbarkeit. Was ist denn das überhaupt für eine Kategorie, wenn wir doch alle wissen, dass alles fehlbar ist? Alles ist mit Fehlern behaftet. Warum redet man dann überhaupt über die Unfehlbarkeit?
Ja, ich glaube, dem liegt auch zugrunde die Vorstellung, dass es irgendwo ein Wissen gibt, das wirklich belegbar ist, das absolute Richtigkeit hat und das sozusagen das Eichmaß all dessen sein könnte, sein müsste, was wir im Alltag als Wissen ansehen. Wir haben von vielen Sachen, das erleben wir jetzt gerade auch in dieser Coronavirus-Zeit, haben wir doch ganz viele Sachen, von denen wir nur Annahmen haben, wo wir nicht wissen, stimmt das nicht? Da wird eine Erkenntnis durch die nächste abgelöst und wieder relativiert. Und von daher ist die Idee der Fehlbarkeit und auch der Unfehlbarkeit ein Wunsch auch, eine Vorstellung, dass man irgendwo an einen Punkt gelangen kann, wo man wirklich sagen kann, das trifft nun zu.
Also wir brauchen gewissermaßen eine Sicherheit.
Ja, ich glaube, es ist einerseits gibt es diese psychologische Schiene, dass es etwas wie ein ausgeprägtes Bedürfnis gibt, solides Wissen unter den Füßen zu haben. Und das andere ist aber, dass es dieses solide Wissen ja auch gibt. Es gibt ja Wissensbereiche, wo wir einfach sagen, na, das ist jetzt einfach richtig. Und das sind diese Fälle von 2 und 2 sind 4.
Oder nicht? Die Welt ist rund.
Die Welt ist rund, aber das ist, finde ich, ist schon ein bisschen ein anderer Fall, weil das ist, also sozusagen jetzt in diesem philosophischen Sprech ist das kein analytisches Urteil.
Möchtest du das anzweifeln, jetzt hier öffentlich?
Nein, das würde ich nicht, aber man muss rausgehen in die Welt, nicht? Und mit 2 und 2 ist 4 oder eben ein Kreis ist rund oder so, da verhält es sich eben anders. Aber es gibt, es gibt sozusagen so Bereiche, wo wir sozusagen uns festhalten an diesen Gewissheiten. Und deshalb wollen wir vielleicht auch diesen Bereich dieses harten Wissens, dieser Gewissheiten, dieser großen Wahrheiten, wollen wir eben auch ausdehnen in Bereiche, wo die eben nicht verfügbar sind.
Es gibt ja in diesem Buch von Herrn Keil auch den Hinweis auf nicht mehr hintergehbare und hinterfragbare Gewissheiten wie «Ich bin müde». Bringt er als Beispiel. Das ist eine Aussage, die man wirklich als Letztbegründung ansehen kann, weil sie von dem stammt, der den Satz oder die den Satz prägt. Ich bin also müde. Das kann man dann nicht mehr diskutieren. Und wie du genannt hast, eben 2 und 2 gleich 4 und noch 2, 3 logische Operationen, ja, die genau. Man nicht hinterfragen kann, die sind einfach gegeben. Aber dann beginnt schon das große Gebiet, sozusagen die Steppe all ungeklärten Probleme.
Eben, mathematisch gesehen, gleich, mein kleiner Einschub. Minus mal Minus gibt Plus. Ist doch nichts mehr als eine Annahme, aber sie funktioniert.
Ja, ist das eine Annahme? Ist das nicht beweisbar?
Ich habe mich immer gefragt, mein Mathematiklehrer konnte es mir nicht erklären im Gymnasium, aber seither ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht.
Ja, ich kann zu dieser Debatte nichts beitragen. Ich war immer ungenügend
in der Mathematik. Es gibt ja auch die imaginären Zahlen in der Mathematik, aber die braucht man ja, um wieder zu realen Zahlen voranzukommen. Die sind ja eine Art Zwischenetappe. Also dabei begibt man sich ja schon in die Nähe von Narrationen auch, dass man etwas erzählen kann, was stimmt, muss man einen Umweg machen über etwas, was nicht stimmt. Und so. Also, und dann ist man auch wieder in dieser Fehlbarkeit drin.
Andreas?
Was mir so gefällt an unserem Büchlein, ist, dass der Autor einfach, er ist analytischer Philosoph, das ist sein Geschäft sozusagen, sehr genau zu sein. Frage, Hinsichten zu unterscheiden, Begriffe zu unterscheiden und so weiter. Und ich glaube jetzt für an diesem Punkt unserer Diskussion ist es vielleicht hilfreich, wenn man einige dieser Begriffe, die in dieses weite Feld gehören und das irgendwie strukturieren, auch hier einzuspielen. Nicht? Diese fallibilistische Position, unser Wissen ist irrtumsanfällig, das ist ja auch nichts Originelles. Nicht,
das ist keine, nicht sonderlich, das wissen wir ja.
Genau, und auch also jetzt auch im Wissenschaftsbetrieb, nicht, dass irgendwie Wissen revidierbar ist und so, das ist sozusagen gar nicht besonders spektakulär, aber es ist eben doch sozusagen, wie man das dann begründet, diese Position, dann wird es spannend und man begründet sie natürlich in Abgrenzung zu anderen Positionen und da gibt es dann eben zum Beispiel den Skeptizismus und da und auf diese Abgrenzung verwendet Keil sehr viel Energie und sehr überzeugend zeigt er, dass eben das zwei verschiedene Dinge sind. Nicht der Skeptizismus würde sich vom Fallibilismus darin unterscheiden, dass er sagt, okay, ja, wir können eventuell ist unser Wissen hinfällig, irrtumsanfällig, also wissen wir gar nichts. Nicht? Und da würde Keil, also jetzt mit dem Sprichwort gesagt, sagen, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dadurch ist nichts gewonnen. Und es ist viel spannender, sich dieses Mittelfeld anzusehen, eben diese diffusen Phänomene. Und auf der anderen Seite macht er auch eine schöne Abgrenzung eben zum Dogmatismus, wo dann einfach sozusagen verlautbart wird, so verhält es sich und es ist zweifelsfreies Wissen. Oder eine andere Abgrenzung, auch der Agnostizismus, dass man einfach sagt, ich enthalte mich einem Urteil. Und die Urteilsenthaltung, wie das überpointierte dogmatistische Urteil, sind eigentlich uninteressant. Nicht? Die sind eigentlich uninteressant, weil sie sich auch gar nicht irritieren lassen. Und dieser Fallibilismus ist in diesem Sinne sozusagen die dynamische Mittelposition. Und da gibt er uns sehr viel an die Hand, was man eben in diesem Zwischenbereich sozusagen alles zu beachten hätte und wie man auch Fallibilismus nicht verstehen sollte. Das finde ich sehr toll.
Er hat ja auch eine Eigenschaft, die bei Philosophen nicht üppig vorhanden ist, nämlich eine gewisse Ironie hat er.
Ja, in hohem Maß.
Die setzt er ganz gezielt ein und am meisten hat mich diese Ironie berührt, als er spricht von der Unfehlbarkeit des Papstes.
Ja, eben, das ist ja ein ganz interessantes Thema.
Ja, das, mit dem Wort Unfehlbarkeit ist auch immer irgendwie der Papst, die päpstliche Rolle, ja, identifiziert, diese Entscheidung des Ersten Vatikanischen Konzils 1870, wonach also Menschen, die sich wohl als fehlbar erwiesen haben oder davon wussten, dass sie fehlbar sind, zugleich wussten, dass unter ihnen einer sei, der das nicht ist, nämlich fehlbar, gestützt natürlich auf göttliche Hilfe, göttlichen Beistand und auch immer nur dann, wenn er ex cathedra spricht, also nicht als Privatperson, sondern von Amtes wegen sozusagen in irgendeine Glaubensfrage eingreift, dann ist der Papst unfehlbar. Und das beschreibt Keil natürlich auf hinreißend witzige Art. Das hat mir sehr gefallen. Er muss ja da als genauer Denker, als Logiker, muss er ja einen gewissen Abstand nehmen zu dieser Haltung, die ja bis heute besteht, nicht? Und die auch ganz große Folgen hatte für die Schweizer Politik, nicht?
Tatsächlich ist das wahrscheinlich das Schulbeispiel, nicht? Es gibt wahrscheinlich keine Unfehlbarkeitsbehauptung, die ähnlich prominent ist wie diese römische, die ja dann effektiv eben auch zu einer Kirchenspaltung führt. Und da sieht man mal auch, wie mutig das ist, dass man hingeht und dann sozusagen unter Berufung auf sozusagen höhere Autorisierung dann das meint zu installieren. Ich hatte gestern beim Mittagessen, weil ich wusste, heute komme ich hierher, hatte ich ein Gespräch mit meinem lieben Freund Lucius Müller. Und er hat eine sehr schöne Analogie gebracht und hat dann dieses Unfehlbarkeitsdogma sozusagen als eine Atombombe im theologischen Arsenal bezeichnet, nicht? Und tatsächlich trifft das, glaube ich, einen guten Punkt, weil es ist beinahe eine zu gute Waffe, nicht? Also vielleicht ist das sozusagen auch eine Belastung. Es gibt jetzt diese Waffe und diese Analogie zur Atombombe zeigt sich am dosierten Einsatz, ja, genau. Ja, also man schreckt ein bisschen davon zurück. Ja. Es ist eigentlich, da hat man ein bisschen zu viel gewollt.
Nicht? Aber eine Waffe gegenüber wem? Also ich lese jetzt da etwas von einer Unfehlbarkeit des Papstes und was mir dabei in den Sinn kommt, ist, ja, das ist ein Entscheid ein Entscheid mit Fußfesseln, mit ganz vielen Fallen drin. Mhm. Aber als Waffe gegen wen denn?
Ja, also das ist sozusagen die maximale Autorität, um irgendwelche Anfragen theologischer Art auszuräumen. Damit setzt du den massivsten Schlusspunkt unter die Debatte, den du setzen kannst.
Und das sind wohl Debatten, die in Rom geführt werden.
Aber das setzt natürlich voraus, dass ich das auch annehme, dass das so ist. Also dass einer unter uns, nämlich der Papst, einer unter uns ganz vielen, 8 Milliarden Menschen.
Genau, er ist die Ausnahme.
Ja. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dann ist halt Pech gewesen.
Das ist klar. Ich meine, das ist natürlich vor allem eine kontroverse Sache, wenn man überhaupt auf diesen Diskurs, könnte man sagen, bezogen ist, wenn einem liegt an der Wahrheit der Kirche, an der Auslegung dessen, worum es im Christentum gehen soll und so weiter, nicht? Und dass es kontrovers war, zeigt sich eben daran, dass ganz viele gesagt haben, bitte nicht, macht das nicht, das geht zu weit.
Das geht zu weit.
Das ist eine Anmaßung. Und Kyle, wenn ich das noch nachschieben darf, ist hier ganz wunderbar, weil er wirklich sehr schön zeigt, dann eben, wie diese theologische Begründungslogik funktioniert. Dass sie nämlich sehr oft eine ganz tolle Verbindung ist, oder sozusagen eine dreiste Verbindung, muss man sagen, zwischen einer ganz hohen Anmaßung, nämlich zu wissen, sozusagen, was der göttliche Wille ist, und das mit einer ganz großen Demut, nicht? Dass wir es ja doch nicht wissen können, das zu verschachteln. Nicht? Und Augustin ist hier sein Prügelknabe, das ist nicht originell, aber doch sehr zu Recht.
Also wir wissen alle, dass wir nichts wissen letztendlich, mit Ausnahme von einem, wenigstens in theologischen Belangen, aber eben, ich möchte auf dieses zurückkommen, warum das Bedürfnis denn so groß ist. Also wir erleben das gerade im Moment ein bisschen überall, angefangen bei einem bald Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, der quasi so als Stellver von gewissen Teilen seiner Anhängerschaft quasi als göttliche Figur oder als Gesandter Gottes auf Erden angeschaut wird. Nicht mal so sehr ein Schiedsrichter, sondern einer, der mit mehr begabt ist, mit einer Unfehlbarkeit ausgestattet. Wir erleben es auf der anderen Seite auch beim Etablieren von Fake News. Hast du schon erwähnt, Martin. Und ich finde das schon ein interessanter Prozess. Wie kommt man von dem zum anderen? Es gibt jemand, der unfehlbar ist und Fake News, dass man das akzeptiert quasi als Alternative zu dem, was wir bis jetzt wussten.
Ja, also ein Begriff, der in diesem Büchlein nicht vorkommt, aber der jetzt in unserem Gespräch wichtig sein könnte, ist nämlich der Ambivalenz. Im Zusammenhang mit Fake News ist doch auch zu beobachten, dass Leute die Tatsache nicht aushalten, dass Fakten vielgestaltig sind, widersprüchlich sind, auch Beziehungen zwischen Menschen widersprüchlich sein können, dass sie mehrere Gesichter haben können. Das ist anstrengend und das ist bisweilen fast schon eine intellektuelle Leistung, diese Ambivalenz auszuhalten, erspart natürlich Fake News. Fake News hat einen Weg, den einzigen. Und wenn das offiziell oder vorherrschend angebotene Erklärungsmodell nicht gefällt, dann nimmt man ein anderes stattdessen. Man hält es nicht daneben als eine mögliche Alternative, Ergänzung oder was immer, sondern man entscheidet sich immer für etwas. Und die Ambivalenz, die jetzt da wünschbar wäre, würde es zulassen, dass man parallel verschiedene Möglichkeiten in Betracht zieht.
In der Diskussion wurde das manchmal auf eine, glaube ich, ganz hilfreiche Formel gebracht. Da hat man gesagt, also es gibt jetzt nicht so etwas wie ein Recht auf alternative Fakten, aber es gibt ein Recht auf alternative Auslegung dieser Fakten, nicht? Aber das ist natürlich immer die Rede von Fakten, ist natürlich dann auch schon sehr hochtourig, sage ich mal, weil da verbirgt sich, da liegt ja oft der Hund begraben, nicht? Was ist denn jetzt eigentlich hier das Faktum, über das wir reden, nicht?
Das hat ja auch Eingang gefunden in die Alltagssprache, in der Wendung Fakt ist das,
ja,
und das,
genau.
Das ist so genau. Unhintergehbar. Ne? Das ist die. Und jetzt können wir uns noch streiten über die Interpretation dieses Faktums.
Ja. Ne? Ja. Für mich ist die, wenn ich sagen darf, wenn wir jetzt auch Trump und Konsorten, diese Phänomene in den Blick nehmen, dann ist für mich eigentlich das Bestürzendste daran, dass es kein Interesse gibt an nachhaltigem Wissen oder an der nachhaltigen Behauptung einer Wahrheit, nicht? Was mich erschreckt, was mich wirklich massiv erschreckt, ist die Folgenlosigkeit. Also man kann heute das sagen, morgen das sagen, und was gestern gesagt wurde, interessiert Donald Trump ja gar nicht, was er selber gesagt hat. Und er wird auch darauf nicht behaftet, nicht? Dass es diese Mehrheiten gibt für einen Menschen, der derart liederlich umgeht mit der Historisierung sozusagen seiner eigenen Position. Das finde ich erschreckend. Das lässt man einfach alles durchgehen. Und das zeigt sozusagen wie wichtig alle diese Unterscheidungen, die hier gemacht werden in diesem Büchlein.
Und das hat auch schon damit zu tun, dass ganz viele Meinungen vom selben Herrn produziert werden und das in ganz kurzer Zeit. Also die Schnelligkeit und die Menge machen es vollkommen unmöglich, auf eine Äußerung zurückzugreifen, die vor einer Woche gemacht wurde. Yeah. Was er vor einer Woche gesagt hat, weiß man nicht und interessiert den Urheber auch überhaupt nicht. Yeah. Das hat keinerlei Konsequenzen.
Also bei seinem Publikum, muss man schon sagen.
Aber auch für ihn selber. Schon, ja. Er weiß es ja selber wahrscheinlich auch nicht mehr, weil er mühelos auch das Gegenteil behaupten kann. Also jetzt, wenn wir an Trump denken, aber Trump ist doch immerhin jetzt wiedergewählt worden, fast wiedergewählt worden mit 70 Millionen. Also kann man sich vorstellen, dass er modellartig für eine Haltung steht. Nicht in allem natürlich, ganz klar.
Ist das wie ein Zeichen der Zeit auch, was wir da erleben? Also die Welt ist so kompliziert geworden, dass irgendjemand muss doch hier die Wahrheit haben. Er muss sie besitzen. Läuft es da drauf aus?
Aber solche Angebote gibt es schon lange und gibt es schon viele, dass all die Gurus, die da auftreten und die das Versprechen abgeben, ich erkläre dir die Welt, folge mir, ich biete dir ein Angebot, alle Phänomene, die dir auf dich zukommen, irgendwie einzureihen, einzuordnen, mit Begriffen zu sortieren und so weiter. Diese Angebote gibt es schon lange. Das machen nicht nur Religionen, das machen ganz viele Gruppen.
Vielleicht ist das der Punkt, wo wir mal auch Geert Keils sozusagen Verkörperung dieses Fallibilismus ins Spiel bringen können, eben den ganz einleitend schon erwähnten Sam Hawkins, nicht? Mhm. Und das ist ja ein ganz heiterer Fallibilist. Der hängt all seinen Aussagen ein lachendes, wenn ich mich nicht irre, an, nicht? Und der kommt damit gut durch, der kann damit gut leben und das kann ihm auch auf die Nerven gehen, er geht auch vielen Leuten dann sehr auf die Nerven. Aber es muss nicht sozusagen in dieses Verzweifelte reinlaufen, sondern man kann mit dieser sozusagen entspannten Einsicht in die Erkenntnisgrenzen kann man auch sehr gut leben. Aber tatsächlich ist natürlich jetzt unter wirklich starken Krisenbedingungen, möchte man gerne mehr. Und man möchte vielleicht ganz besonders dort mehr, wo wir gewohnt sind, harte Auskünfte, verlässliche Auskünfte zu bekommen. Und das sind die Naturwissenschaften. Und deshalb ist es, glaube ich, so qualvoll zu erleben, dass auch die total im Nebel stochern. Nicht? Und jetzt, wir freuen uns alle vielleicht auf einen vielleicht funktionierenden Impfstoff und so weiter. Aber ich glaube, das ist die große Verunsicherung, kommt auch daher, dass die Leute, von denen wir eben gewohnt sind, dass die Hard Facts liefern.
Aber die selber wissen ja, dass es nicht so verlässlich ist, was sie erforschen, was sie treiben, was sie schreiben. Die Naturwissenschaften haben ja durchaus einen Begriff von ihrer Fehlbarkeit.
Ja, aber ich meinte jetzt mehr unter dem, wir brauchen jetzt sozusagen ein funktionierendes Medikament, Punkt. So wie wir in anderen Momenten eine funktionierende Brücke brauchen. Nicht?
Aber ist es nicht so, das ist doch schlicht und einfach das Wesen der Wissenschaft. Du hast vorhin gesagt, die Leute halten das nicht aus. Forschung ist doch nie am Ende.
Ja. Ja, die Forschung muss das aushalten, muss aber vorübergehend so etwas wie eine stabile Brücke anbieten.
Aber, um das Wort aufzunehmen.
Ja, genau. Er muss aber auch im Wissen tun, dass die Brücke wieder gesprengt werden muss. Kafka-Zitat, eine Brücke hört erst auf, eine zu sein, wenn sie gesprengt worden ist. Also da muss man die Brücke wieder sprengen und eine neue bauen. Also das heißt, die Naturwissenschaften, die machen ja immer vorübergehende Erkenntnisse im Wissen inzwischen, früher war das nicht so, aber heute im Wissen, dass diese Einsicht wohl durch eine bessere, genauere, andere ersetzt werden muss. Früher war Naturwissenschaft einfach die Lektüre der Bibel. Da hatte man die Gewissheiten, da nahm man ja nicht eine Blume in die Hand, um die anzuschauen, sondern las in der Bibel nach, was über Blumen steht. Mhm.
Aber sind wir jetzt gerade mit diesem Phänomen dieser Pandemie nicht in so eine Geschwindigkeit reingeraten, dass die Forschung hier irgendwie allzu schnell neue Lösungen suchen muss und finden muss? Und gleichzeitig reagiert ein Teil des Publikums darauf mit völligem Unverständnis, weil Eigentlich Forschung muss doch mal irgendwie ein Ergebnis zeitigen, dass sich das fortlaufende Prozesse sind, sowohl in der Forschung wie sonst im Leben.
Ich glaube, die Versuchung ist im Moment sehr hoch, dass eben auch gerade die Naturwissenschaften mit ihren Spielregeln, mit ihren vergleichsweise soliden, generell akzeptierten Spielregeln sehr leicht in Versuchung kommen kann, diese jetzt zu verlassen und sich auch ökonomischen Interessen und so weiter zu beugen. Nicht? Man kann ja jetzt im Moment, ist es ja für Infektiologinnen und Infektiologen sozusagen die Stunde, nicht? Man kann jetzt sehr hoch steigen und man kann auch sehr tief fallen. Nicht? Mhm. Und manche Leute begeben sich auf dieses Parkett, andere halten sich eher im Hintergrund und so weiter. Und ich würde es dann eher mit denen im Hintergrund halten wollen, die einfach versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man dann so schön sagt, gute Arbeit zu leisten und nicht irgendwas rauszuplappern, weil man damit dann in die Headlines kommt.
Aber draußen ist natürlich auch eine große Masse von Leuten, die diese Botschaften erhalten, oder? Und die nur halb verdaut verstehen können. Es geht mir ja gleich. Ich bin nicht Virologe. Ich bin Anglist-Germanist und ich verstehe die Hälfte von diesen Sachen nicht. Also irgendwann mal fängt es dann mit dem Vertrauen an. Ich muss doch einfach irgendjemand trauen können.
Aber auch die Virologen sind untereinander nicht einig. Ne? Also auch da gibt es ja,
das erwarte ich auch nicht,
Pluralität. Gesagt. Und ich denke, das muss man einfach aushalten. Das ist nicht gemütlich, aber es ist ein Abbild der Situation eigentlich.
Aber wem von denen glaube ich dann? Da mache ich ja dann auch eine Auswahl. Oder?
Ja, natürlich, ja, ja. Wo liegen die Kriterien einer Zustimmung oder eines Vertrauens? Das ist eine Vertrauenssache auch, ja.
Genau, und ich glaube, da gibt es auch einfach so Intuitionen, dass man sich eher in diese Richtung hingezogen fühlt, eher in die andere Richtung hingezogen fühlt. Und ich glaube, man muss diesen Intuitionen dann auch, also die mal wieder ein bisschen rationalisieren. Und dazu kann dieses Buch sehr helfen, dass man sich überlegt, ja, aber wie kann ich jetzt eigentlich so etwas wie eine verlässliche Überprüfung dann eigentlich auch zustande bringen.
Aber schwieriger wird es ja dann erst, wenn ich als Anglist anfange mit Sachen hantieren, von denen ich eigentlich von Haus aus keine Ahnung habe, oder?
Ja, aber das,
das erleben wir ja im Moment, oder?
Das wird ja dir zum Teil abgenommen durch staatliche Eingriffe, also ja. Oder durch Marktgesetze, so und so viele, also jetzt nehmen wir mal diese Impfstoffe, so viele Dosen stehen zur Verfügung oder an diesen Orten kriegst du diese Impfung, an jenem Ort kriegst du sie nicht und so, also da kommen noch ein paar Sachen hinzu, die dem eigenen Zugriff entzogen sind, der eigenen Haltung, nicht? Also
ich meine, es ist ja auch gewissermaßen ein Fall eines allgemeinen Phänomens. Unser Wissen ist immer hochvermittelt. Nicht? Was wissen wir denn aus unmittelbarer eigener Erfahrung? Sehr, sehr wenig.
Dürrenmattwan, toller Schriftsteller.
Auch hier deine runde Erde, nicht? Ich bin nicht um die Erde gelaufen. Ich könnte das jetzt nicht bezeugen,
ja, aber
dass
du
wenn
hast
ich hier
auch
in Richtung
auf den Horizont
loslaufe, dass ich dann von da hinten irgendwann mal wiederkomme.
Nicht? Ja, aber du bist ja auch nicht über die Erde als Platte gelaufen und bist dann irgendwann mal
runtergefallen
und dann in Amerika gelandet oder irgend so.
Genau. Ja, eben. Ich will nur sagen, man muss immer sozusagen vermitteltes Wissen in Kauf nehmen und da aber natürlich ein bisschen eine Auswahl machen, was ist denn jetzt eine vertrauenswürdigere Quelle als eine andere?
Nicht? Yeah. Ich habe doch noch eine Frage zu dieser einen unfehlbaren Person. Ich glaube, und ich gucke jetzt dich an als Theologen, Andreas.
Ja.
Irgendwo scheint mir, da ist doch ein Bedürfnis nach irgendjemand, der tatsächlich unfehlbar ist und am besten ist das Gott. Also für das gibt es doch Religion, die dir quasi erklärt, wie wir durchs Leben kommen, oder nicht?
Ja, das ist, ich denke, das ist ein Bedürfnis, das tatsächlich durch Religion abgedeckt ist. Nicht? Also wenn man es ganz einfach haben will, der Mensch ist fehlbar, Gott ist unfehlbar, wir sind nicht wissend, er/sie ist allwissend und so weiter. Ich bin als sozusagen christlicher Theologe, evangelischer Theologe sehr dankbar, dass es in dieser Heiligen Schrift des Christentums ganz viele Stellen gibt, die eben gerade von einem anderen Gott zeugen, nämlich von einem Gott, der so ein bisschen durch seine eigene Schöpfung, durch sein eigenes Schöpfungswerk auch ein bisschen überfordert ist und zum Beispiel etwas tut, was jemand, der allwissend wäre, nicht tut. Er ändert seine Meinung. Nicht? Ninive im Jona-Buch, nicht? Er will das untergehen lassen und schließlich ändert das. Nee, die haben jetzt ja Buße getan, passt schon, nicht? Das sind, finde ich, so grandiose, kleine, sozusagen erzählerische sozusagen Varianten auf dieses...
Wandlungsfähige Unfehlbarkeit,
genau,
sozusagen.
Genau, und die ganze Prozesstheologie hebt auf nichts anderes ab, nicht? Gott weiß morgen auch mehr als heute, nicht?
Ja, okay. Aber trotzdem, ich bohre jetzt einfach hier ein bisschen weiter. Ist das nicht auch so, dass, also ersetzen wir mal diesen Begriff Gott, diesen doch sehr besetzten Begriff, durch etwas anderes. Einfach diese Instanz, die jedes höhere Wesen, das wir verehren, wäre jetzt bei Dr. Morkes gesammelt, das Schweigen von Herrn Böll, durch die Instanz, die mir ganz viele Entscheidungen, was das Leben angeht, abnimmt. Schlicht und einfach. Oder?
Also es verlangt dann doch noch eine eigene Leistung, nämlich, dass man glaubt, egal wem, ob das nun diesem unfehlbaren Gott ist oder dem Guru oder dem Virologen.
Oder dem Donald. Donald.
Ja. Oder, ja, genau. Also man muss ja doch von sich aus noch etwas hinzufügen. Man muss nämlich von sich absehen, mit dem Versprechen natürlich oder mit der Aussicht, dass man ja dann belohnt wird durch Entlastung. Mein Glaube befreit mich auch von der Notwendigkeit, immer wieder neu entscheiden zu müssen. Ich entscheide mich grundsätzlich für etwas und ich folge dem. So wie nun eben Millionen halt zum Beispiel diesem Donald Trump folgen und das Gefühl haben, er führt uns durch die Fairnisse der aktuellen Politik und diese Weltlage ist sowieso kompliziert, auch wenn sie von ihm mit verursacht ist. Aber er ist zugleich das Angebot, das alles auszuhalten, das alles zu bestehen. Und solche Angebote gibt es viele. Also zu fragen wäre, ob nicht kleinteilig auch so Auseinandersetzungen um Klimapolitik auch so etwas haben, weil die auch eine Rahmung anbieten für ganz viele kleine Sachen, für Verhaltensweisen. Ich darf das nicht machen, ich darf jenes nicht machen, auch wenn nicht immer restlos klar ist, ob das wirklich dem großen und von mir auch geteilten Ziel einer anständigen Klimapolitik irgendwie hilfreich sein kann. Aber trotzdem hat man dann ganz viele Alltagshandlungen irgendwie formatiert. Mhm. Nicht per Glaube an Gott, nicht per Glaube an den Guru, sondern durch Glaube an gewisse Verhaltensmaßregeln, die durch beispielsweise Klimapolitik in die Welt gesetzt werden. Es gibt ganz, ganz viele Orte, wo man der eigenen Fehlbarkeit sozusagen entkommen kann.
Ich kann da gut anschließen. Ich finde das sehr entscheidend, was du sagst, dass man etwas dazugeben muss. Nicht? Auch wenn wir uns jetzt auf dieses höhere Wesen, das wir alle verehren, berufen, nicht? Es ist ja nicht so, dass man dann immer schon weiß, was man damit machen soll im Alltag, nicht? In diesem Messi-Alltag. Was weiß ich, was heißt denn jetzt in der Alltagspraxis, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Mhm. Nicht? Wie man das umsetzt, ist eine relativ große, offene Frage. Oder jetzt näher an Kyle. Er verwendet viel Energie darauf, uns einzubläuen. Man muss genau aufpassen, wem man Fehlbarkeit zuschreibt, nämlich eben nicht den Methoden oder bestimmten Aussagen, sondern den Akteuren dahinter, nicht Menschen. Also jemand, der urteilsfähig ist, kann nur fehlbar sein. Sonst gibt es da eine folgenreiche Sprachverwirrung.
Ja, darauf kommt das sehr oft zu sprechen, dass genau. Die Methode selber keine Fehler machen kann.
Genau.
Sie kann falsch gemacht
die
sein.
Die Methode ist nur so gut wie der, ja. Der Anwender, nicht? Genau. Oder die Anwenderin. Ja.
Kann ich noch eine letzte Relativitätsstufe reinbringen zum Schluss dieses Gesprächs? Ist es nicht so, dass wir alle zusammen, alle, mehr glauben, als dass wir wissen?
Vermutlich, oder vielleicht ist die Grenze zwischen Glauben und Wissen etwas unscharf und so. Also gelegentlich muss man etwas für Wissen halten, woran man einfach glaubt. Also vermutlich ist das nicht immer ganz deutlich auszumachen, wo die Grenze verläuft.
Ja, eben. Die klassische Antwort auf diese Frage wäre, es kommt sehr darauf an, was man unter Glauben und was man unter Wissen versteht. Und die kann man sehr unterschiedlich vermitteln. Aber wenn ich darf, würde ich noch eine Unterscheidung, die Kyle uns anbietet, die ganz nah an dem ist, noch referieren wollen. Er sagt nämlich, wir müssen zwei Formen der Fehlbarkeit auseinanderhalten. Und das finde ich ganz produktiv. Er sagt, es gibt sozusagen so eine harmlose, normale Fehlbarkeit und die entsteht einfach durch Übereilung, durch Unaufmerksamkeit, wenn wir so ein bisschen dahin flüchtig sind und so weiter. Das kann man reparieren. Und deshalb ist es harmlos. Wir könnten da auch anders. Im Alltag tun wir es oft nicht, aber wir könnten. Und die anderen, die gravierenden Fälle, das sind eben die blinden Flecken. Oder das, was wir dann mit einer anderen optischen Metapher sagen, das ist im toten Winkel. Und das kann man per se nicht sehen. Da laufen wir einfach rein. Und das sind deshalb auch die interessanteren Fälle. Das, was uns nachhaltig verstellt, entzogen ist nicht. Und dann hat er hier sehr schöne Beispiele. Und dass man eigentlich über diese zwei Klassen von Fehlbarkeiten oder von Entstehungen, von Missverständnissen, dass man da ansetzen sollte. Das hat mir sehr eingeleuchtet.
Wenn ich mich nicht irre. Das ist der Titel des Buches von Gert Keil, über das wir gesprochen haben. Ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit. Ich möchte natürlich meinen lieben Sam Hawkins nochmal zitieren. Wenn ich mich nicht irre, und danach kam immer ein Hi-Hi-Hi-Hi-Hi oder so. Oder vielleicht auch nur dreimal. Ich weiß nicht. Herzlichen Dank jedenfalls für die Teilnahme an diesem Gespräch. Bei mir waren Martin Zink, der Publizist, und der Theologe und Germanist Andreas Mautz. Mein Name ist Erik Fackung.